Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutsche Behörden müssen sich auch im Ausland an deutsche Grundrechte halten. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden und das sogenannte BND-Gesetz gekippt. Strittig war die Praxis des Bundesnachrichtendienstes, außerhalb Deutschlands ohne konkreten Anlass Daten über Ausländer zu sammeln und gegebenenfalls an andere Geheimdienste weiterzugeben. Dies verstoße gegen Pressefreiheit und Fernmeldegeheimnis, so die Karlsruher Richter. Der Gesetzgeber muss nun die Befugnisse des Auslandsgeheimdienstes genauer regeln und begrenzen.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen war gemeinsam mit ausländischen Journalisten gegen die Abhörpraxis des BND im Ausland vorgegangen. Mit Erfolg.
Ich freue mich, denn das heutige Urteil ist, denke ich, ein Meilenstein für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten im digitalen Zeitalter.
Die Journalisten befürchteten, bei ihren investigativen Recherchen quasi beiläufig mitüberwacht zu werden, im Aufklärungsprogramm des BND, das ganz unterschiedliche Personen betrifft. Der Bundesnachrichtendienst überwacht die Kommunikation von Ausländern im Ausland, durchsucht E-Mails, Textnachrichten und Telefonate nach bestimmten Begriffen, auch ohne konkreten Anlass. Das soll etwa deutsche Soldaten im Ausland vor Anschlägen schützen. Im Prinzip ist so ein Programm möglich, so das Bundesverfassungsgericht.
Danach lässt das Grundgesetz dem Gesetzgeber substanziellen Raum, aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auch mit dem Instrument der strategischen Auslandskommunikationsüberwachung zu begegnen. Zugleich setzt die Verfassung ihm dafür aber gehaltvolle grundrechtliche Grenzen, und zwar auch im Verhältnis zu Ausländern im Ausland.
Die derzeitige Praxis geht also zu weit. Das aktuelle BND-Gesetz verletze Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit, so die Richterinnen und Richter. Darum fordert Karlsruhe neben besserem Schutz von Journalisten unter anderem, keine globale und pauschale Überwachung durchzuführen, sondern beschränkt im Volumen und auf bestimmte Gebiete. Datenübermittlung ins Ausland einzugrenzen, sie bei rechtsstaatlichen Bedenken womöglich zu unterlassen. Die rechtliche Kontrolle des BND zu stärken. Das unabhängige Kontrollgremium muss deutlich ausgebaut werden. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2021 Zeit, das BND-Gesetz zu überarbeiten. Solange gilt es noch weiter. Urteile zu Sicherheitsgesetzen nach dem Motto ja, aber nur in bestimmten Grenzen hat es in Karlsruhe schon oft gegeben. Das Neue und sehr Grundsätzliche heute ist, egal wo eine deutsche Behörde wie der BND agiert, sie muss sich immer an die Grundrechte des Grundgesetzes halten, auch im Ausland.
Die Bundesregierung will dem Bundestag nun zügig ein neues BND-Gesetz vorschlagen. Er sei zuversichtlich, dass eine vernünftige Regelung gefunden werde, sagte der für Nachrichtendienste zuständige Staatssekretär im Kanzleramt Geißmann. BND-Präsident Karl bot Unterstützung an und betonte, seine Behörde habe größtes Interesse daran, auf rechtlich sicherem Boden zu handeln.
Für den Bundesnachrichtendienst ändert sich bald einiges. Er muss sich mehr parlamentarische Kontrolle gefallen lassen. So will es das Bundesverfassungsgericht.
Und deshalb setzen wir das Urteil jetzt um. Und die grundsätzliche Arbeit kann der BND weiter leisten. Es gibt mehr Kontrolle und es gibt sozusagen zusätzliche Dinge, die wir beachten müssen.
Zusätzliche Dinge? Damit ist auch die Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit anderen Partnerdiensten gemeint, etwa in den USA. Auch diese Kooperation soll in Deutschland besser kontrolliert werden. So muss strenger geprüft werden, warum mit welchen Suchbegriffen, den sogenannten Selektoren, welche Datenströme durchkämmt werden.
Ich glaube nicht, dass es zu viel verlangt ist, wenn ein Partnerdienst Daten, Anforderungen, Selektoren, Bestimmungen plausibler uns erläutern muss.
Edward Snowden hat ab 2013 die Dimension der Datenüberwachung durch Nachrichtendienste weltweit öffentlich gemacht. Auch der BND geriet in die Kritik.
Und das hier ist sozusagen der Meilenstein nach diesen Enthüllungen und der Aufklärungsarbeit, die auch im Deutschen Bundestag geleistet wurde, dass man aus diesem Graubereich rauskommt, in dem eben alle möglichen Dienste alles Mögliche im Internet machen.
In etwa einem Jahr muss das BND-Gesetz verabschiedet sein. Wenn dann der Wahlkampf zur Bundestagswahl beginnt, dürfte es schwieriger werden, Gesetze durch den Bundestag zu bringen.
Einen Tag vor Beratungen des Bundeskabinetts über die Schlachtbetriebe hält die Kritik an Missständen in der Branche an. Im Fokus stehen die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte mit Werkverträgen, vorwiegend aus Osteuropa. Landwirtschaftsministerin Klöckner forderte, wie zuvor Arbeitsminister Heil, härter gegen Verstöße von Schutzvorschriften vorzugehen. Zuletzt war eine hohe Zahl von Corona-Infizierten in Schlachtbetrieben mehrerer Bundesländer registriert worden. Bei Westfleisch in Coesfeld startete heute nach tagelanger Schließung wieder ein Testbetrieb.
Das Unternehmen Westfleisch in Coesfeld fährt die Produktion wieder hoch. Eine Testphase unter strengen Auflagen. Fleisch wird vorerst nicht bearbeitet. Fast 280 Mitarbeiter waren hier zuletzt mit Corona infiziert. Die Fleischindustrie steht in der Kritik. Die Vorwürfe? Mangelnde Hygiene, schlechte Arbeitsbedingungen. Bundesarbeitsminister Heil will das ändern. Darum ging es auch in den Gesprächen mit seiner rumänischen Amtskollegin.
Wenn über Konstruktionen von Sub-Sub-Sub-Unternehmern am Ende des Tages Menschen in wirklich unwürdigen Verschlägen, Garagen oder Unterkünften sind, wo ein Infektionsrisiko da ist, dann ist das schlicht und ergreifend in den jetzigen arbeitsrechtlichen Konstruktionen nicht mehr nachvollziehbar.
Gemeint sind Zustände wie diese. Arbeiter aus Polen oder Rumänien leben auf engstem Raum zusammen, weit entfernt von Hygienestandards. Heil sieht die Bundesländer in der Pflicht.
In vielen Bereichen sind Arbeitsschutzbehörden auch kaputt gespart worden, sodass zu wenig Kontrollen stattfinden.
Heil will mehr Kontrollen. Seine bisherige Forderung, Subunternehmer und Werkverträge grundsätzlich zu verbieten, wiederholt er heute nicht. Das wäre mit dem Koalitionspartner ohnehin nicht zu machen. Unionspolitiker fürchten, dass ein generelles Verbot auch den kleinen Handwerksbetrieben schadet.
Wenn man einen Missstand bekämpfen will, muss man ja nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Sonst hat man auch ein paar Kollateralschäden.
Die Linke wirft der Bundesregierung und den Ländern Versäumnisse vor.
Es ist viel zu lange weggeschaut worden und da ist die Bundesregierung, aber eben auch einzelne Landesregierungen in der Verantwortung.
Morgen will das Kabinett Verschärfungen für die Fleischindustrie beschließen. Im Streit zwischen Union und SPD zeichnet sich ein Kompromiss ab. Nach unseren Informationen soll es zwar ein Verbot von Werkverträgen in Großbetrieben geben, kleinere Schlachtereien, das Fleischerhandwerk also, wären davon aber nicht betroffen.
Das Robert-Koch-Institut will mit einer neuen Studie unter anderem untersuchen, wie hoch die Dunkelziffer bei Corona-Infektionen ist. Zunächst stehen 4 Gemeinden im Fokus, die von der Pandemie besonders schwer betroffen sind. Auftakt war heute in Kupferzell in Baden-Württemberg. Im Herbst soll es dann eine bundesweite Untersuchung geben. Die Forscher wollen unter anderem Aufschluss darüber erhalten, wie viele Infektionen symptomlos verlaufen sind und deshalb vermutlich nicht in der offiziellen Statistik erfasst wurden.
Auch er lässt sich testen für die neue Studie. Der Bürgermeister von Kupferzell in Baden-Württemberg. Seine rund 6.000 Einwohnergemeinde zählte mehr als 100 Corona-Fälle. Deshalb sind jetzt Experten des Robert-Koch-Instituts vor Ort.
Weil wir ein Hotspot waren zu Beginn der Corona-Krise, auch hier im Hohen Lohekreis. Und viele in der Bevölkerung vermuten natürlich auch, dass die Dunkelziffer viel höher liegt.
In dieser Kirche hatten sich im März viele Menschen zu einem Konzert getroffen und angesteckt. Deshalb ist Kupferzell der Auftakt zu der Studienreihe. 2000 Freiwillige sollen untersucht werden, zufällig ausgewählt. Im Juni will das Robert-Koch-Institut im bayerischen Bad Feilenbach testen. 2 weitere Gemeinden sollen folgen. Ab September soll es dann eine bundesweite Studie mit bis zu 30.000 Testpersonen geben. Diese sollen dann zusammen mit Untersuchungen anderer Institute verglichen werden.
Und dann haben wir schon einen Eindruck dahingehend, ob bestimmte Ergebnisse ähnlich sind. Also ob wir immer wieder feststellen, es sind die gleichen Faktoren, die dazu beitragen, dass das Ausbruchsgeschehen sich sehr schnell und dynamisch entwickelt hat. Es sind immer die gleichen Bevölkerungsgruppen, die betroffen sind. Und dann sind diese Ergebnisse eben deutlich aussagekräftiger und belastbarer, als wenn wir das nur aus einer einzelnen Studie wüssten.
Laut Robert-Koch-Institut müssen erst eine bestimmte Zahl von Menschen infiziert gewesen sein, damit die Daten aussagekräftig sind. Deshalb startet die bundesweite Studie erst im September. Wichtig sei, alle Informationen über das Virus zu bekommen, sagt die Bundesforschungsministerin heute in Berlin.
Wir merken gerade, dass sich alle Wissenschaftsbereiche überlegen, wie können wir einen Teil dazu beitragen, um Aufklärung zu bekommen und uns am Ende besser aufzustellen, wenn uns so etwas nochmal passiert oder eben auch für eine zweite Welle. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz.
Der Untersuchungsbus in Kupferzell steht jedenfalls bereit. Ziel ist es unter anderem herauszufinden, wie viele Menschen schon Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist und welche Gruppen am häufigsten an Covid-19 erkranken.
Die deutsch-französische Initiative für einen milliardenschweren Hilfsfonds der EU zur Bewältigung der Corona-Krise hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Bei einer Videokonferenz der Wirtschafts- und Finanzminister signalisierten Portugal, Italien und Spanien Zustimmung. Widerstand kommt dagegen von Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen den Plan, die 500 Milliarden Euro nicht als Kredite zu vergeben, sondern als Zuschüsse.
Die Woche hat ganz gut angefangen für Italien. Der Morgen-Espresso am Tresen ist wieder erlaubt. Und auch in der EU laufen die Dinge scheinbar so, wie das Land es sich gewünscht hat. Nicht mit Krediten, sondern mit Zuschüssen soll geholfen werden, dass die Gesamtsumme für alle hilfsbedürftigen Länder nicht mehr 1 Billion Euro ist, sondern eher die Hälfte davon, muss man hinnehmen, genau wie die unschönen Plexiglasscheiben am Tresen.
Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst und auch wieder stärker wird.
Doch damit die Ideen von Frankreichs Präsident Macron und Kanzlerin Merkel Wirklichkeit werden, sind noch viele gute Worte nötig. Die Niederlande, aber auch Dänemark, Schweden und Österreich sind dagegen, Geld quasi zu verschenken und kündigten einen eigenen Vorschlag an.
Natürlich wollen wir solidarisch sein. Wir wollen Staaten wie Italien, Spanien oder Frankreich, die von der Krise hart getroffen wurden, unterstützen. Aber unser Zugang ist, dass wir mit Krediten helfen wollen und nicht mit einer Vergemeinschaftlichung von Schulden.
Einfach den deutsch-französischen Vorschlag übernehmen, ganz so simpel ist es für die EU-Kommission also nicht. Sie machte heute klar, dass sie sich über alle Ideen freue, aber an einem eigenen Plan arbeite. Unsere Ambition ist es, den finanziellen Spielraum nicht um ein paar hundert Milliarden Euro zu erhöhen, sondern um mehr als 1 Billion. Am kommenden Mittwoch werden die Pläne vorgestellt. Bis dahin wird hier in Brüssel noch viel telefoniert werden. Die spannende Frage ist, ob es die Niederlande und Österreich wirklich ernst meinen mit ihrer Ablehnung oder ob das Nein nur taktisch ist, um in den Verhandlungen über die Nutzung des Fonds mehr Einfluss zu haben.
Mit dem Merkel-Macron-Plan beschäftigen wir uns auch auf tagesschau.de. Unter anderem beantworten wir die Frage, woher das Geld für den Hilfsfonds kommen soll. Die intensive Landwirtschaft in Deutschland sorgt weiter für einen starken Rückgang bei Insekten und Vogelarten. Das geht aus dem Bericht zur Lage der Natur hervor, der heute in Berlin unter anderem von Bundesumweltministerin Schulze vorgestellt wurde. Durch das Verschwinden und die Übernutzung von Lebensräumen seien ein Drittel aller geschützten Tierarten akut gefährdet. Der Bericht wird alle 6 Jahre erstellt und soll den Erhaltungszustand der Natur zeigen.
Vor dem Berliner Landgericht hat nach dem tödlichen Angriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker im November vergangenen Jahres der Prozess begonnen. Ein 57-Jähriger muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Der Mann soll den Chefarzt der Berliner Schlossparkklinik bei einem Vortrag mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Ein eingreifender Polizist war schwer verletzt worden. Das Motiv des Angeklagten soll Hass auf die Familie von Weizsäckers gewesen sein.
Nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga geht es auch im DFB-Pokal weiter. Das bayerische Kabinett erlaubte heute die Halbfinalpartie zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Der DFB muss noch entscheiden, ob das Spiel am 9. oder 10. Juni stattfindet. Eine Genehmigung des zweiten Halbfinals zwischen dem FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen steht noch aus. Die Spiele werden, wie auch das am 4. Juli in Berlin geplante Finale, ohne Zuschauer ausgetragen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. Mai.
Mit einer nördlichen Strömung breiten sich vorübergehend Wolken aus, aber am Donnerstag sorgt Hochdruckeinfluss wieder verbreitet für Sonnenschein. Heute Nacht ist es im Südwesten sowie Nordosten oft klar, sonst meist wolkig und in den östlichen Mittelgebirgen sind ein paar Tropfen möglich. Am Tag im Südwesten sowie Nordosten freundlich, in den Regionen dazwischen oft bedeckt und gebietsweise fällt etwas Regen, vor allem vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen. Später wird's aber immer freundlicher. Im Nordosten heute nordörtlich nur 4, am Oberrhein bis 12 Grad. Dort morgen sommerliche 26, an der See frische 13 bis 15 Grad. Am Donnerstag im Nordosten zunächst wolkig, sonst verbreitet sonnig und noch etwas wärmer. Am Freitag ziehen von Westen Wolken heran, die sich am Samstag mit Regen ausbreiten. In der Südosthälfte sind auch Gewitter dabei.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Winzige Tröpfchen, wie groß ist die Corona-Ansteckungsgefahr durch Aerosole? Und kein Erfolgsmodell, warum sich die Corona-App im Vorreiterland Singapur nicht durchsetzt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.